Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Kathrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Das Buch des Propheten Malachi ist das letzte Buch im Alten Testament. Und innerhalb dieses Buches sind wir im dritten und zugleich letzten Kapitel angelangt. Dazu herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Sie erinnern sich, in den beiden ersten Kapiteln musste Malachi viele harte Worte an das Volk Israel richten. Da ging es um scheinheilige Gottesdienste, um wertlose Opfer und um Ehescheidungen ohne guten Grund. Dann, im dritten Kapitel, blickt Malachi weit voraus in die Zukunft. Er sieht nicht nur Johannes den Täufer, er sieht auch Jesus auf die Welt kommen. Und er sieht Jesus sogar wiederkommen, und zwar als Richter am Ende der Zeiten. In der letzten Sendung zum Buch Malachi, Kapitel 3, haben wir uns zum Schluss mit einigen schwergewichtigen Versen befasst. In den Versen 2 und 3 wurde angekündigt, dass Gott eines Tages sein Volk Israel und insbesondere die Priesterschaft aus dem Stamm Levi reinigen wird. Und dann folgte in Vers 4 die Ankündigung: Und es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalem wie vormals und vor langen Jahren. Auf diesen Vers möchte ich noch ein wenig näher eingehen. Es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems. Das klingt ja völlig anders als in den Kapiteln 1 und 2, in denen von minderwertigen Opfertieren die Rede war und davon, dass Gott bestimmte Opfer nicht annehmen wird, wenn sie nicht in der richtigen Herzenshaltung dargebracht werden. Nun heißt es, der Herr wird sich über die Opfer freuen. Und der Grund dafür steht im Vers zuvor, also in Vers 3. Diese Opfer werden von Menschen dargebracht, die gereinigt und geheiligt wurden. Gott interessiert nicht das Opfer an sich. Liturgische Gottesdienste sind für Gott nicht an sich schon heilig. Erst wenn das Herz desjenigen in Ordnung gebracht wurde, der ein Opfer darbringt, freut sich Gott daran. Also erst dann, wenn wir unsere Sünde bekannt haben und sie hinter uns gelassen haben. Es kann passieren, dass wir schuldig werden. Aber wenn wir bewusst in einem sündigen Verhalten bleiben, dann nützt auch der beste Gottesdienst nichts. Dann nimmt Gott unser Lob nicht an. Malachi sagt, dass sich Gott über die Opfer freuen wird, wie vormals und vor langen Jahren. Zu Zeiten einiger Könige war das der Fall, zum Beispiel unter David, Salomo oder Josia. Da diente Israel Gott so, wie es ihm gefiel. Damit war Israel ein Zeugnis für die ganze Welt. Und so wird es auch wieder sein, sagt Malachi. Weiter mit Vers 5. Und ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und die den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Tja, und schon sind wir wieder bei den gewohnt deutlichen Worten im Buch Malachi. Ich will zu euch kommen zum Gericht, heißt es am Anfang dieses Verses. Und ich will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer. Gott kommt hier sozusagen in dreifacher Funktion. Als Richter, als Zeuge und als Ankläger. Es war damals nicht unüblich, dass der Zeuge auch der Ankläger war. Aber Gott kommt hier in erster Linie als Richter. Und als Richter hält er fest: Es sieht zwar so aus, als könntet ihr einfach tun und lassen, was ihr wollt, aber ich bin der gerechte Gott, ich werde Gericht halten. Und wenn es soweit ist, werdet ihr euch wundern. Zuerst sagt er, dass er Gericht halten wird über die Zauberer. Durch die Mischehen waren auch andere Religionen nach Israel gekommen. Die heidnischen Frauen hatten ihre heidnischen Götter mitgebracht. Sie brachten ihre Zauberei mit. Und schon wurden in Israel andere Götter angebetet und es wurde Wahrsagerei betrieben. Das waren Dinge, die Gott strengstens verboten hatte. Und wie ist die Situation heute? Auch heute haben Esoterik und Okkultes Hochkonjunktur. Viele Menschen glauben nicht mehr an den einen wahren Gott, aber sie suchen etwas, was ihre geistliche Lehre füllen kann. Das zeigt aber auch, dass die Kirche es oft nicht geschafft hat, diese Lehre zu füllen. In unserem Bibelvers lesen wir: Ich will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen. Es mag ungewöhnlich klingen, wenn Gott sagt, ich will ein schneller Zeuge sein. Aber das Wort schnell kann auch mit tüchtig übersetzt werden. Dann bedeutet dieser Satz im Grunde, wenn Gott zum Gericht kommt, dann wird alles bestens vorbereitet sein. Das Gericht wird zügig und gründlich vonstatten gehen. Als erstes kommt Gott zum Gericht gegen die Zauberer. Das sind diejenigen, die andere Götter anbeten. Dann kommen die Ehebrecher dran. Hier sind sicher auch die Männer gemeint, die sich von ihren israelitischen Frauen scheiden ließen. Und die letzten in dieser Aufzählung sind die Meineidigen. Das sind nicht einfach Lügner. Das sind Menschen, die sogar vor Gericht lügen. Sie lügen sogar dann, wenn sie unter Eid stehen. Gott sagt ganz klar, dass er von all dem nichts hält. Er kann nicht einfach um der Liebe willen darüber hinwegsehen. Er ist zwar ganz der liebende Gott, aber er ist eben auch ganz der gerechte Gott. Und als der gerechte Gott richtet er alles, was seine gute Ordnung ins Gegenteil verkehrt. Die Zauberer beten ihn nicht an als den einen wahren Gott. Sie verstoßen also gegen das erste Gebot. Die Ehebrecher verachten das gute Geschenk der Ehe und verstoßen gegen Gottes Gebote. Eigentlich sollten Ehebrecher in Israel gesteinigt werden, aber zur Zeit Maleachis nahmen es offensichtlich nicht mehr viele Menschen mit den Gesetzen so genau. Und was die Meineidigen betrifft, so lässt sich sagen, Gott verdammt alle Lüge und Unwahrheit. Vielleicht blühte der Meineid richtig auf, als Israel aus dem Exil zurückkehrte. Sicher gab es häufig unklare Besitzverhältnisse, was das Grundeigentum betraf. Und ohne Grundbücher hing vor Gericht alles vom Wort der Streitenden ab. Meineid schien eine leichte Lösung zu sein, aber damit verstieß man gegen Gottes gute Gebote. Gott sagt, dass er Gericht halten wird über Menschen, die das tun. Gott wird also Zeuge sein gegen das alles und außerdem gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und die den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Das Leben dieser Menschen, die anderen Unrecht und Gewalt antun, war kein Zeugnis für Gott. Die Flüchtlinge der damaligen Zeit wollten von Gott nichts wissen, weil sie vom Volk Gottes so schlecht behandelt wurden. Das Verhalten der Israeliten brachte Gott keine Ehre. Und zum Schluss der Aufzählung werden die genannt, die Gott nicht fürchten. Das ist eigentlich die Zusammenfassung aller zuvor aufgezählten Sünden. Denn das war der Grund, warum sie Böses taten. Gott war ihnen egal. Und weil Gott nicht sofort ein Strafgericht schickte, meinten sie, Gott würde mit der Zeit auch das Böse gutheißen. Aber da sagt Gott etwas ganz anderes, wie wir im folgenden Vers 6 lesen. Ich, der Herr, wandle mich nicht, aber ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Gott ist ein gerechter Gott, aber er ist auch ein gnädiger Gott. Er hat sich nicht gewandelt über die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende hin bis heute. Manchmal sieht es so aus, als würde Gott plötzlich schweigen. Aber wie der Psalmbeter können wir sicher sein, des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Gott ändert sich nicht, und sein Wort gilt immer noch. Beim Volk Israel ist das etwas ganz anderes. Da gibt es viel Veränderung. Zur Zeit der Könige wechseln sich dort gottesfürchtige und gottlose Könige ständig ab. Und wie der König war, so lebte oft auch das Volk. Mal waren sie Gott näher, und dann war ihnen Gott wieder egal. Nur eines blieb immer gleich. Israel blieb immer das Volk Gottes. Das bedeutet es auf der einen Seite, wenn Gott hier sagt, ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Aber es heißt auf der anderen Seite auch, von Anfang an habt ihr meinen Bund nicht gehalten und mein Gesetz nicht bewahrt. Sogar als ich Mose auf dem Berg das Gesetz gab, habt ihr rebelliert, ihr habt unten ein goldenes Kalb angebetet. Aufgrund dessen hätte Gott die Israeliten genauso auslöschen können wie die anderen Völker. Er tat es nur deshalb nicht, weil er gnädig war. Und er ist immer noch gnädig, Gott sei Dank. Gott ist aber auch heute noch ein gerechter Gott. Das ist der Schrecken der Gottlosen. Dass er zugleich der gnädige Gott ist, ist der Trost für alle, die diese Gnade Gottes annehmen. Und an dieser Stelle kommen wir nun zur sechsten Erwiderung dieses besserwisserischen Volkes auf Gottes Rede. Insgesamt gibt es bei Maleachi 8 dieser Erwiderungen. Die Leute stellen Gott sozusagen auf die Probe. Gott behauptet etwas und dann sagen sie, er soll das mal beweisen. Gott bringt 8 schwere Vorwürfe gegen das Volk Israel vor. Und das Volk antwortet mit 8 ziemlich unverschämten Fragen. Darauf antwortet Gott freundlich, aber bestimmt. Er möchte sein Volk aufhalten, denn dieses Volk ist auf dem sicheren Weg ins Verderben. Bevor wir uns gleich mit der Frage der Israeliten beschäftigen, lassen Sie uns einen Moment innehalten. Ich möchte kurz darauf eingehen, welche Generation diese Fragen eigentlich stellte. Das Volk Israel war ja 70 Jahre lang in der babylonischen Gefangenschaft gewesen. Inzwischen war ein Rest des Volkes zurückgekehrt. Diese Menschen fingen an, die Stadt Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Aber sie taten das ohne viel Begeisterung und ziemlich halbherzig. Sie hatten das Leid der Gefangenschaft kennengelernt. Sicherlich haben sie unter diesem Schicksal geseufzt, so wie ihre Vorfahren in Ägypten. Jetzt sind sie zwar wieder zurückgekehrt, aber auch hier gibt es Not, Verfolgung und Entmutigung. Sie haben wohl gedacht, dass alles anders sein würde, wenn sie wieder in der Heimat sind. Schöner und einfacher. Aber so war es nicht. Liebe Hörer, ich denke, das ist kein Zufall. Man könnte sagen, das sind Gottes Erziehungsmethoden. Nur leider haben diese Methoden hier nicht sofort gegriffen. Disziplinarische Maßnahmen können einen Menschen weicher oder härter machen. Und diese Menschen wurden unter ihrem schweren Joch nur noch härter und bitterer. Ihre Herzen wurden hart wie Stahl. Sie waren wie Menschen, die zwar aus der Haft entlassen werden, die sich aber überhaupt nicht verändert haben. Sie waren aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt, aber sie hatten ihre Lektion nicht gelernt. Doch Gott hätte nicht viel mehr für sie tun können. Und aus dem Samen dieser Generation, wenn ich das einmal so ausdrücken darf, entwickelten sich schließlich neue Pflanzen, wie zum Beispiel neue Glaubensrichtungen. Die Pharisäer, die Sadduzäer und die Schriftgelehrten, die es auch zur Zeit Jesu noch gab. Gott jedoch wollte das Übel an der Wurzel packen. Deshalb brachte er durch Maleachi 8 Anschuldigungen gegen das Volk vor. Doch die zum Teil sehr unverschämten Erwiderungen der Israeliten zeigen ihre Haltung gegenüber Gott. Sie hielten sich immer für unschuldig. Ja, sie taten ganz überrascht, dass Gott so etwas von ihnen denken konnte. Sie taten richtig beleidigt. Sie meinten, sie wären unschuldig. Und deshalb taten sie die Anschuldigungen einfach als Unsinn ab. Und damit kommen wir jetzt zu der 6. von insgesamt 8 Erwiderungen des Volkes auf Gottes Anschuldigungen. Nun fordert Gott das Volk Israel auf, etwas zu tun. Wir lesen in Vers 7, »Ihr seid von eurer Väter Zeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich auch zu euch kehren,« spricht der Herr Zebaoth. »Ihr aber sprecht, worin sollen wir uns bekehren?« Tja, sie glaubten offensichtlich, alles besser zu wissen. Sie sagten zu Gott, »Du sagst, wir sollen uns bekehren, aber wir sind doch gar nicht von dir weggegangen.« Wir waren immer im Tempel bei den Gottesdiensten. In aller Regel geben wir den Zehnten. Wir tun dies und das und jenes. Wie können wir denn zu dir umkehren, wenn wir gar nicht von dir weggegangen sind? Ja, es stand wirklich schlimm um sie. Sie merkten nicht einmal, in welchem Zustand sie sich wirklich befanden. Deshalb sagt Gott, kehrt um, ihr seid von mir abgewichen. Aber was meint Gott damit? Gott will, dass sie Buße tun. Und Buße heißt zu Gott zurückkehren. Ich denke, die Wortwahl ist hier sehr wichtig. Denn Gott hat das nur zu denen gesagt, die zu seinem Volk gehören. Kehrt um, kommt zu mir zurück. Ein Ungläubiger kann nicht zu Gott zurückkommen, denn er war ja nie bei ihm. Er kann nicht nach Hause kommen wie der verlorene Sohn, denn er hatte ja nie ein Zuhause. Der verlorene Sohn konnte zurückkehren, denn er hatte ein Zuhause und er war die ganze Zeit über der Sohn geblieben. Aber er hatte das Zuhause verlassen. Um zurückzukommen, musste er sich neu entscheiden. Er musste Buße tun und umkehren. An diesem Beispiel kann man gut sehen, was Buße und Umkehr eigentlich bedeuten. Die volle Bedeutung von Umkehr und Buße lernen wir erst im Neuen Testament kennen. Das griechische Wort Metanoia bedeutet Umkehr, und das nicht nur äußerlich. Es heißt vor allem, das eigene Denken zu ändern. Wenn man in eine Richtung läuft und merkt, dass es die falsche Richtung ist, dann entscheidet man sich umzukehren. Und dann läuft man in die andere Richtung. Das ist Umkehr. Einmal wollte ich zusammen mit meiner Frau jemanden besuchen, der in einer Stadt wohnte, in der wir uns kaum auskannten. Wir hielten an und fragten ein Mädchen nach dem Weg zu dem Haus, das unser Ziel war. Sie sagte, wir sollten an der nächsten Kreuzung links abbiegen. Also bogen wir links ab. Aber die Straße führte uns aus der Stadt heraus auf einen Berg. Da meinte ich zu meiner Frau, vermutlich hat uns das Mädchen in die falsche Richtung geschickt. Was taten wir also? Wir wendeten und fuhren zurück. Und dann fuhren wir an der Kreuzung, wo wir links abgebogen waren, in die andere Richtung. Das stellte sich dann als richtig heraus. Ich hatte also bemerkt, dass wir in die falsche Richtung fuhren. Deshalb hatte ich gewendet. Schließlich wollte ich in die richtige Richtung fahren. Wenn man im Glaubensleben auf den Weg zu Gott zurückkehrt, dann ist das Umkehr. Und zu seinem Volk Israel sagt Gott, dass es umkehren soll. Auch im Neuen Testament sind es nicht irgendwelche Ungläubigen, sondern immer Christen, denen Gott sagt, kehrt um. Es sind diejenigen, die eigentlich Gottes Kinder sein sollten. Zu denen sagt Gott, kehrt um. Am Anfang der Offenbarung finden wir die Sendschreiben an 7 Gemeinden. Zu 5 dieser Gemeinden sagt Gott, kehrt um. Heute denken wir oft, wir müssten den Ungläubigen, den Nichtchristen sagen, dass sie umkehren sollen. Aber wohin sollen sie denn umkehren? Klar, Nichtchristen sollten auch in eine neue Richtung gehen. Aber Umkehr ist meiner Meinung nach nicht das richtige Wort dafür. Ich denke, damit reden wir über die Köpfe der Leute hinweg. Und dann stößt unsere Botschaft natürlich auf taube Ohren. Wenn wir sagen, kehrt um, dann gilt das eigentlich den Christen. Und was sagen wir denen, die noch nie bei Gott waren? Wir sagen, dass sie sich bekehren sollen. So drückt es auch Paulus in seinem Brief an die Thessalonicher aus. Überall erzählt man, so berichtet er, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Unsere Botschaft für die verlorene Welt ist also das, was Paulus zu dem Gefängnisaufseher in Philippi sagte. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und in dieser Aufforderung, Glaube, steckt die ganze Bekehrung. Hat Paulus in Thessalonich Buße gepredigt? Nein, er hat Christus gepredigt. Deshalb heißt es im ersten Thessalonicher Brief, aus dem ich zuvor zitiert habe, wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern. Die Leute in Thessalonich hatten an die falschen Götter geglaubt. Doch dann kam Paulus und sagte ihnen, ich möchte euch von Jesus Christus erzählen. Er ist für eure Schuld gestorben. Und dann bekehrten sich die Thessalonicher und glaubten an Jesus. Als sie sich zu Jesus bekehrten, wandten sie sich von den falschen Göttern ab und Jesus zu. Sie wandten sich von den Götzen ab, sie taten Buße. Doch nun wieder zurück zu unserem Bibeltext aus dem Buch Malachi. In Kapitel 3, Vers 7 werden 3 Schritte für die Umkehr aufgezeigt. Zuerst gibt Gott sein Wort. Er bietet die Umkehr an. Als nächstes kehrt der Mensch oder das Volk Israel um. Und dann wendet sich Gott in seiner Gnade den Umkehrenden zu. Das verspricht Gott hier den Israeliten, indem er sinngemäß sagt, wenn ihr zu mir umkehrt, dann werde auch ich mich wieder zu euch wenden. Liebe Hörer, wenn man sich bekehrt, muss man wissen, wohin man sich wenden möchte. Als kleiner Junge kam ich bei einer Evangelisation nach vorne, kniete am Altar nieder und weinte. Das war aber auch alles. Und wenn ich ehrlich bin, ich weinte, weil der Junge neben mir auch weinte. Abgesehen davon weinte ich wegen meiner Sünden. Doch niemand sagte mir, wie Jesus die Sünden vergibt. Ich war zwar bereit, mich zu bekehren, ich hatte erkannt, dass ich nicht der artigste Junge der Welt war, auch wenn meine Mutter das dachte. Ich weinte wegen meiner Sünden, aber ich brauchte Jesus. Ich musste mich auf den Weg zu ihm machen. Doch das war mir damals leider nicht klar. Eine andere Situation besteht darin, dass viele Kinder Gottes hin und wieder von Gott weglaufen, so wie der verlorene Sohn. Zu denen sagt Gott, kehrt um, kommt zurück nach Hause. Es gibt viele, viele Christen, die es nötig haben, umzukehren. Vielleicht ruft Gott auch Sie, liebe Hörer, und er sagt zu Ihnen, kommt zurück nach Hause. Vielleicht fragt er, warum Sie noch immer zu einer liberalen Gemeinde gehören, in der das Wort Gottes nicht richtig ernst genommen wird. Vielleicht geht es um eine außereheliche Beziehung, die beendet werden sollte. Gott sagt, komm nach Hause, bitte kehr um und komm nach Hause. Das ist die Botschaft an die Christen. Und zur Zeit Maleachis sagte Gott zu seinem Volk, kehrt zu mir um, dann werde ich mich euch wieder zuwenden. Und wie sieht das aus, wenn wir umgekehrt sind? Der verlorene Sohn wurde nicht bestraft, als er nach Hause zurückkam. Er hatte seine Strafe schon in der Fremde bekommen, denn bei den Schweinen fühlte er sich gar nicht wohl. Das wird Ihnen jeder Christ im Prinzip bestätigen, der wieder schuldig geworden ist. Das sündige Leben ist lange nicht so lustig, wie man sich das vorstellt. Aber das Wichtigste ist, dass man aus dem Schweinestall wieder herauskommt. Denn im Schweinestall gefällt es nur einer Sorte von Geschöpfen, den Schweinen. Doch Gottes Kinder mögen den Schweinestall normalerweise nicht. Und deshalb werden sie vermutlich irgendwann losgehen und umkehren. Die Leute zur Zeit Maleachis sahen jedoch nicht ein, dass sie zu Gott umkehren sollten. Sie taten so, als wären sie nie von Gott weggegangen. Sie sagten, der Tempel ist immer voller Leute, wir nehmen dort alle an den Gottesdiensten teil. Was meinst du damit, kehrt um zu mir? Was meinst du damit, wenn du sagst, tut Buße? Wir sind doch schon da, wir sind nie irgendwo anders gewesen. Aber Gott sagt, doch, das seid ihr, ihr habt vielleicht die Liturgie heruntergebetet, aber ihr seid nicht mit dem Herzen dabei gewesen, ihr seid nicht mit dem Herzen bei mir. Ich würde sagen, so ist es auch bei vielen Leuten, die heute in christliche Gemeinden gehen. Es gibt eine bestimmte Gottesdienstordnung, an die wir uns halten. Wir haben eine ganz bestimmte Wortwahl. Die Leute wissen genau, wann sie beispielsweise »Ehre sei dem Vater und dem Sohn« oder »Preis den Herrn« sagen müssen. Sie sind zufrieden mit einem guten moralischen Leben. Sie denken, damit wäre alles in Ordnung. Aber das ist es nicht. Die Herzen dieser Christen sind weit weg von Gott. Gott bittet uns, umzukehren. Aber das scheint für Christen besonders schwer zu sein. Ich weiß aber nicht warum, denn eigentlich sollte es für Christen leichter sein, als für alle anderen Menschen, von Herzen zu Gott zu kommen. Einmal hörte ich von einer Gemeinde, deren Vorstand an allem etwas auszusetzen hatte, auch am Pastor. Da stand in der Gemeindeversammlung ein Vorstandsmitglied auf und sagte, er habe den Eindruck, dass der Vorstand umkehren müsse. Aber da wurde er von den anderen richtig abgekanzelt. Sie beleidigten ihn und schließlich wollten sie ihn nicht mehr im Vorstand haben. Und das alles nur deshalb, weil er gesagt hatte, der Vorstand sollte umkehren und umdenken. Israel sagte damals, wohin sollen wir denn umkehren? Wie können wir umkehren? Wir sind doch ein gutes Volk, wir müssen doch nicht umkehren. Die Heiden müssen sich bekehren, aber wir doch nicht. Auch in unseren Gemeinden heute gibt es viele, die meinen, dass sich alle anderen bekehren müssen, nur sie selbst müssen nicht umkehren. Aber wir müssen umkehren, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir müssen heute zu Gott umkehren. Denn das ist die gute Nachricht. Wenn Gott uns unsere Schuld zeigt, lässt er uns damit nicht allein. Er zeigt uns den Weg heraus aus Schuld und Sünde. Er zeigt uns den Weg zurück zu ihm. Er bietet uns Vergebung an. Aber wir müssen uns zu ihm wenden. Wir müssen umkehren. In dieser Sendung hörten Sie eine Auslegung zum dritten Kapitel des Buches Maleachi, Verse 4 bis 7. Dort sagt Gott zu, dass er am Ende der Zeit alles zurechtbringen wird. Er wird für alle Unterdrückten Gerechtigkeit herstellen. Und das Volk Israel damals hat er aufgerufen, umzukehren. Aber die Israeliten sahen das gar nicht ein. Sie hielten sich für gut und fromm. Aber sie waren eben in ihren Gottesdiensten nicht mit dem Herzen bei der Sache. Deshalb malt Gott ihnen die Notwendigkeit der Umkehr vor Augen. Wie er das tut, dazu in der nächsten Sendung mehr. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei bei unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.